Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Das ist Reflexe auf Schweizer Radio DRS2, am Mikrofon Hans-Ulrich Probst. Und hier geht es heute ums Istituto Svizzero di Roma. Es feiert kommendes Wochenende sein 60-jähriges Bestehen mit einem Fest und mit einer Fabrica di Sogni e Pensieri, einer Traum- und Denkwerkstatt. Eine ehrwürdige Institution mithin, sie ist derzeit im Aufbruch und Umbruch begriffen, aber auch von Turbulenzen heimgesucht, durch Finanzsorgen, Umstrukturierungen und Machtkämpfen. Der Versuch einer Bestandesaufnahme im heutigen Reflexe. In der insgesamt eher bescheidenen helvetischen Kulturpräsenz im Ausland nimmt das Schweizer Institut in Rom klar eine Sonderstellung ein.
Es ist als Haus ganz unschweizerisch. Es ist viel zu groß für die Schweiz. Die Schweiz macht sich in der Regel klein. Wenn ich sehe, was das Regierungsgebäude der Kantonsregierung in Zürich ist, ein wunderschönes Bijou, aber klein irgendwie. Und hier hat da dieser Emilio Maraini, der in dem Sinn schon, man kann sagen, ein Nouveau Riche war, der sich dann auch in den Zusammenhang der römischen Nobilität sozusagen einschreiben wollte, der hat das mit einer grandiosen architektonischen Geste durch seinen Bruder realisieren lassen und geklotzt.
So charakterisiert der gegenwärtige Direktor des Instituts, Christoph Riedweg, seinen Amtssitz. Der 51-jährige Gräzist und ordentliche Professor an der Universität Zürich hat im Frühjahr 2005 die Leitung des Istituto Svizzero übernommen, wobei ihm sein Lehrstuhl freigehalten wird. Geklotzt. Nun, tatsächlich, wer vielleicht auf den Spuren von Fellinis La Dolce Vita, von der Piazza Barberini, der Via Veneto folgt und dann in die Via Ludovisi einbiegt, stößt schräg gegenüber des edlen Hotels Eden auf eine grandiose Villa von stattlichen Ausmaßen, mit hohen Palmen im Park und mit Zitronen- und Orangenbäumen bepflanztem Garten. Keiner käme auf die Idee, dass dieses Gebäude im noblen Pincio Borghese-Viertel primär junge Künstlerinnen und Wissenschaftler aus der Schweiz beherbergt, die hier jeweils für ein akademisches Jahr kostenlos wohnen dürfen. Eine der gegenwärtigen Stipendiaten, die Tessiner Kunsthistorikerin Antonia Nessi, sie arbeitet an einer Dissertation über das Bild Venedigs in den Reiseführern des 18. Jahrhunderts, sie schildert den Schock der Ankunft.
Diciamo che il primo impatto è stato quasi uno shock, addirittura quando sono arrivata qui con il taxi, il taxista non ci credeva, diceva ma come voi abitate qui? E effettivamente è quasi un posto megalomane, no? A prima vista. Poi ci si abitua un po' a questo lusso, anzi a volte bisogna anche scappare, è importante secondo me uscire da questo bunker dorato di svizzeri e conoscere anche la vera vita romana, perché sennò si rischia di stare solo fra di noi.
Der Taxifahrer konnte kaum glauben, dass ich hier wohne, erzählt Antonia Nessi. Tatsächlich, auf den ersten Blick wirkt der Ort größenwahnsinnig. Man gewöhnt sich dann ein wenig an diesen Luxus, aber ich finde sehr wichtig, dass die Schweizer nicht unter sich bleiben, sondern dass man aus diesem vergoldeten Bunker ausbricht und das reale Römerleben kennenlernt. Natürlich war es ein Geschenk, dass die Eidgenossenschaft zum Eigentümer einer der eindrücklichsten Villen vom Anfang des 20. Jahrhunderts in Rom gemacht hat. Es war der aus einfachen Verhältnissen in Lugano stammende, zum Zuckermagnaten Italiens aufgestiegene Unternehmer Emilio Maraini, der das Haus von seinem Bruder, dem Architekten Otto Maraini, auf einem aufgeschütteten Grundstück von gut 7000 Quadratmetern errichten ließ. Die kinderlose und kunstsinnige Witwe des früh verstorbenen Industriellen, die Contessa Carolina Maraini Sommaruga, vermachte das Haus dem Bund im Jahr 1946 mit der Auflage, damit den Kulturaustausch zwischen der Schweiz und Italien zu fördern und namentlich jungen Schweizern aus Kunst und Wissenschaft Gelegenheit zu geben, dort zu arbeiten. Der Bund nahm das Geschenk an, es wurde eine Stiftung errichtet und so hat das Haus über die Jahrzehnte eine Vielzahl, oft später namhafter Künstlerinnen und Wissenschaftler, da vor allem Kunsthistoriker, Altphilologen und Archäologen, aber auch Romanisten, Juristen, Historiker, aufgenommen. Wer sich bewirbt, darf nicht älter als 40 sein und hat ein Projekt zu unterbreiten, das mit dem Ort in glaubhafter Weise zu tun hat. Die Auswahl der jeweils 6 bis 7 Membri aus Kunst und Wissenschaft trifft der Stiftungsrat auf Vorschlag von 2 Expertenkommissionen aus beiden Bereichen.
Ich würde meinen, im Rückblick kann man sagen, das Istituto Svizzero hat funktioniert, so wie das eigentlich auch die Contessa gedacht hat, und wir werden alles unternehmen, dass es weiterhin so funktioniert.
So die Bilanz von Direktor Christoph Friedweg. Nun, die Präsenz des lange Zeit einzigen Schweizer Kulturinstituts im Ausland, das Centre Culturel in Paris, kam 1985, jenes in Milano 1997 hinzu, die Präsenz war lange eher diskret und im lauter gewordenen Kulturbetrieb, wo zumal in Rom manche Länder auftrumpfen, Deutschland etwa unterhält gleich 5 Institute und Bibliotheken, waren Veränderungen unumgänglich. Dazu kamen Anfang des Jahrtausends erhebliche Finanzprobleme der Stiftung. Vor 4 Jahren wurde deshalb reorganisiert. An die Stelle eines einzigen Direktors trat eine Doppelspitze mit Redweg für den wissenschaftlichen, Domenico Lucchini für den künstlerischen Bereich. Zur Finanzierung wurden neben dem Bundesamt für Kultur für das kulturelle Veranstaltungsprogramm die Pro Helvetia, fürs Wissenschaftliche das Staatssekretariat für Bildung und Forschung ins Boot geholt, das Budget erheblich aufgestockt.
Dadurch ist es möglich geworden, einerseits hier ein Wissenschaftsprojekt auch durchzuführen, das der wissenschaftliche Leiter eben zu verantworten hat, und andererseits vor allem auch eine regelmäßige Aktivität im Bereich der Wissenschaft zu entfalten mit Kongressen verschiedener Art und Weise. Und insofern das Istituto Svizzero zu einer Plattform der Begegnung zwischen schweizerischer Kunst und Kultur und Wissenschaft und der entsprechenden Wirklichkeiten im italienischen Raum zu entwickeln.
Dem Istituto wurde der gesamte Kulturaustausch mit Italien unterstellt, also auch das Centro Culturale in Mailand und die Zweigstelle Venedig im ehemaligen Generalkonsulat, wo ebenfalls 4 Zimmer für Arbeitsaufenthalte zur Verfügung stehen und kulturelle Veranstaltungen durchgeführt werden. Zuvor schon hatte man die Villa und Nebengebäude für rund 12 Millionen Franken saniert und namentlich im Nebengebäude an der Villa Liguria wurde mit der Sala Helvetica ein für Ausstellungen und Kongresse geeigneter schöner Mehrzweckraum installiert. Ferner gab es zusätzlich Ateliers und Wohnraum für Familien. Bauten und Unterhalt des Istituto obliegen dem Bundesamt für Bauten und Logistik. Das ehrgeizige Ziel dieser Neupositionierung des Istituto war, den Ort und das Programm auf der Landkarte der künstlerischen und wissenschaftlichen Aktivitäten Roms sichtbarer zu machen, erläutert Christoph Friedweg.
Das Potenzial, das eben das Haus allein schon vom architektonischen her hat, also an bester Lage in Rom, der höchste Punkt von Rom nach der Peterskuppel, also ich meine, das Wort Mozzafiato, es verschlägt mir den Atem, habe ich hier gelernt von einem Kollegen auf dem Turm. Dieses Potenzial, das muss man ausschöpfen, man muss eben dieses Haus mit spannendem Leben erfüllen, und da glaube ich, das wollen wir immer noch mehr tun, und ich bin zuversichtlich, dass das auch gelingen wird.
Aus der Schweiz aus gesehen scheint Italien derzeit nicht der kulturelle Nabel der Welt. Paris, Berlin, London, aber auch New York und Barcelona scheinen insbesondere für zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler attraktiver. Doch Professor Riedweg verteidigt die Bedeutung Italiens.
Es gibt doch kaum ein Land, das so wichtig für die Schweiz ist wie Italien. Wenn wir auch früher an die Einwanderung denken, an die Lavoratori Italiani in den 60er und 70er Jahren, wo jetzt die Secondos alle da sind und, wie ich meine, auch wesentlich zu einer größeren Lockerheit in der Schweiz irgendwie beitragen. Das heißt, Italien ist sehr wichtig für die Schweiz, und insofern, dass sich das die Schweiz leistet, scheint mir schon richtig.
Wie sieht denn das Bild der Schweiz in Italien aus, Christoph Riedweg?
Gibt es natürlich in Italien extrem viele Vorurteile, auch gegenüber den Schweizern. Ich meine, wir sind alle irgendwie ein bisschen engkariert, rigidi, funktionieren wie ein Uhrwerk. Also wenn einem jemand sagt, also du bist wie eine Schweizer Uhr, ist das nicht das Kompliment gemeint, sondern man hat dann zu wenig von dieser Morbidezza all'italiano. Gleichzeitig, und da scheint mir gerade in den letzten auch Wochen und Monaten, es verschiebt sich schon auch einiges in Richtung positiverer Einschätzung.
Mit der provokativen Frage konfrontiert, ob mit den für den Unterhalt der Villa Ludovisi erforderlichen beträchtlichen Mitteln nicht weit mehr Künstler oder Wissenschaftlerinnen individuell gezielt gefördert werden könnten, verteidigt Gräzist Riedweg die Wohngemeinschaft im gediegenen Ambiente.
Die Summe der einzelnen Teile ist zuweilen eben mehr als nur die einzelnen Teile. Und das ist schon meine Erfahrung hier. Gerade das Zusammenleben ist etwas Entscheidendes, dass hier Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Jahr miteinander zusammenleben, auch in der Küche über ihre Arbeiten reden, Besuche in den Ateliers machen, erfahren, was ist hethitisch. Wir haben hier jemanden, der hethitisch und Assyrologie macht. Sehen, was es da für Zeithorizonte gibt an einem Ort wie Rom. Das ist unersetzbar. Wie denn überhaupt das Zusammensein um eine Sache herum, wie das Platon formuliert hat, doch ganz wesentlich ist, damit der Funke springen kann, damit irgendwie Neues sich auftut und so weiter. Ich glaube, der Wert dieses Ambientes hier, durchaus auch der Villa Maraini, die spektakulär ist und insofern die Gestimmtheit eh schon in einem gewissen Sinn erhebt, das ist nicht zu ersetzen.
Vom Modell des ISR überzeugt ist auch Christoph Vögele. Er ist Direktor des Solothurner Kunstmuseums und hat während der 8 letzten Jahre die künstlerische Kommission, welche für den Stiftungsrat die Auswahl unter den Bewerberinnen und Bewerbern im Kunstbereich trifft, präsidiert.
Ich finde nach wie vor dieses Haus ein ganz wunderbares Haus. Ich finde auch die Verbindung zwischen Wissenschaft und Kunst an sich etwas ganz Wichtiges und etwas sehr Fruchtbares. Ich habe bei meinen vielen Besuchen in Rom immer wieder sehr glückliche Momente erlebt, wo eben diese beiden Seiten zusammenkommen, wo ein Kunsthistoriker Anregungen gibt für ein Werk der bildenden Kunst, aber auch ganz unterschiedliche Fachrichtungen haben sich hier befruchten können. Und ich glaube wirklich, dass etwas, also ein wunderbares altes Modell ist eigentlich. Das heißt, dieses Zusammenführen ist an sich etwas Seltenes und Wertvolles. Und ich denke, gerade heute, bei der gegenseitigen Öffnung der Disziplinen wäre das ein durchaus aktueller Ansatz.
Diese Einschätzung Christoph Vögeles stimmen alle befragten gegenwärtigen Member, ob Wissenschaftlerin oder Künstler, zu. Eugène, der Lausanner Schriftsteller mit rumänischen Wurzeln, der hier an einem in Rom spielenden Roman schreibt, stellvertretend für viele.
Was ich genial trouve génial, c'est l'idée qu'on soit 20 dans cette maison et c'est facile de se rencontrer parce qu'en Suisse, quand on dit « je voudrais bien te voir », on commence par ouvrir les agendas, on trouve la semaine qui convient, peut-être dans 4 semaines. Ça, c'est vraiment génial, les gens sont disponibles. Donc, je peux discuter avec le latiniste de mon roman pour lui demander des informations ou faire une visite ensemble d'une église qui pourra nous intéresser tous les deux.
Die Leichtigkeit, sich zu begegnen, gemeinsam etwas zu unternehmen, frei von Agendazwängen und Schranken verschiedener Szenen, die findet Eugène geradezu genial. Dazu ein Leben ohne Handy und Terminkalender.
On vit sans agenda et sans téléphone portable, on est presque comme au 19e siècle, il y a quelque chose de fabuleux.
Die Luxuswohngemeinschaft, wie Eugène es auch nennt, das Dutzend Stipendiaten, das im Hauptgebäude haust, teilt eine Küche, Kühlschrankanteile und so weiter. Die Luxuswege kostet freilich auch Kraft, meint etwa die Videokünstlerin Lucia Hürzeler, die in Rom ein spektakuläres Projekt mit der Installation einer Kamera in der Öffnung des Pantheons realisiert hat.
Einerseits ist es sehr bereichend, so Leute kennenzulernen, die man sonst wahrscheinlich nicht kennenlernen würde. Auch die Wissenschaftler, Auseinandersetzung mit Themen auch, die ich sonst nicht hätte. Und manchmal ist es auch anstrengend, so in der Gruppe zu leben.
Der Alltag funktioniert also. Unterschiedlich wird die Qualität der Betreuung der Membri wahrgenommen. Die Hilfe bei praktischen Arbeitsproblemen, bei der Vernetzung mit den Römer Kunstszenen und akademischen Milieus, laut Riedweg weiterhin eine Kernaufgabe.
Für mich persönlich ist dieses Zusammensein mit 12, in diesem Jahr sind sogar 14, 15 jungen Menschen aus den verschiedensten Bereichen eine unheimliche Bereicherung. Also das gehört mit zum besonderen Potenzial dieses Hauses. Insofern auch als eben Wissenschaft und Kunst einander aufs Engste begegnen, hier zusammenleben, sich austauschen in spontaner Art und Weise. Das bleibt eine absolute Kernaufgabe dieses Hauses.
Während die Membri aus dem Bereich Wissenschaft, mit denen ich sprechen konnte, die Betreuung durchwegs positiv beurteilten, zieht sich seitens der Künstlerinnen und Künstler praktisch nahtlos durch die Jahresberichte der letzten Jahre und die jetzigen Gespräche die Klage über ungenügende Betreuung und Hilfestellung. Nun, der künstlerische Leiter Domenico Lucchini hat vergangenen Herbst abrupt demissioniert und eine neue Aufgabe an der Tessiner Universität übernommen. Nicht offen kommunizierter Hintergrund seines Abgangs sollen massive Budgetüberschreitungen beim künstlerischen Programm gewesen sein. Christoph Riedweg.
Das war eine ganz schmerzliche Erfahrung für uns alle, dass hier irgendwie eben vor allem auch im künstlerischen Bereich das Kostenmanagement nicht ausreichend war. Und das ist eine Hypothek, die wir leider jetzt auch in den kommenden Jahren mittragen müssen, denn wir haben ja kein zusätzliches Geld, sondern wir mussten da mal von den Reserven etwas nehmen und diese Reserven müssen jetzt auch wieder rekapitalisiert werden. Das heißt, das hat leider Folgen. Wir wären sonst jetzt in einer eben angemessenen Lage da. Dadurch sind wir jetzt auch in einer schwierigeren Situation. Das hätte nicht passieren dürfen. Das ist ein ärgerlicher Flecken sozusagen im Tolkien, im Rheinheft.
Die Jahresrechnungen 2006 und 2007 weisen Verluste von 700 bzw. 400.000 Franken aus. Direktor Riedweg betont allerdings auch, gemessen an den Ansprüchen der Neuausrichtung, sei das Institut trotz jährlich rund 1 Million zusätzlicher Mittel in den letzten Jahren strukturell unterfinanziert gewesen. Die neue Leistungsvereinbarung für die Jahre 2008 bis 2011, erstmals wurde ein einziger Vertrag mit allen Geldgebern, also dem Bundesamt für Kultur, Poelvetia und dem Staatssekretariat für Bildung und Forschung geschlossen. Der neue Leistungsvertrag sieht nochmals um mehr als 500.000 erweiterte Mittel vor. Ohne Gebäudekosten liegt das Jahresbudget damit bei rund 3 Millionen, was Riedweg für angemessen hält. Zugleich wurde unter Führung des neuen Stiftungsratspräsidenten Charles Kleber, ehemaliger Staatssekretär für Bildung und Forschung, wurde das Organigramm nochmals verändert, und zwar zugunsten der Wissenschaft und zulasten der Kunst. Christoph Riedweg ist neu alleiniger Direktor. Ihm unterstellt werden neu je 2 für das wissenschaftliche bzw. künstlerische Programm Verantwortliche. Der künstlerische Leiter wird eben gesucht, der wissenschaftliche soll erst 2009 anfangen. Innerhalb 4 Jahren werden also aus einer 3 Leitungspersonen. Ist es das, was das Instituto Svizzero braucht? Ich stellte die Frage Christoph Vögele, bis Ende letzten Jahres Stiftungsrat und Präsident der künstlerischen Kommission.
Das kann man sich mit Fug und Recht fragen. So oder so muss man vorausschicken, dass all diese Häuser ganz wesentlich abhängig sind von den Personen, die sie führen. Es hat in früheren Zeiten Menschen gegeben, die Wissenschaft und Kunst auf wunderbare Weise verbinden konnten, die für beides Interesse hatten, mal mehr für dies, mal mehr fürs andere. Ich glaube, es geht heute wesentlich darum, dass mehr Geld zur Verfügung steht und dementsprechend auch die betreffenden Geldgeber auch einfordern, dass sie auch mitbeteiligt sind bis hin zur Leitung, zur Struktur.
Zusätzliche Mittel würde Vögele lieber den künstlerischen Membri zukommen lassen. Denn anders als etwa bei anderen Ateliervergaben, seitens der Kantone oder der Stiftung Landes und Gier, genießen die Membri zwar kostenloses Wohnrecht, aber sie bekommen keinerlei Beiträge an die Lebenshaltungskosten, was viele vor größte Probleme stellt. Christoph Vögele.
Ich glaube, Sie legen den Finger auf einen sehr wichtigen, auch wunden Punkt. Schon vor der Neustrukturierung war die Situation, die finanzielle, der künstlerischen Membri lamentabel. Die Wissenschaftler haben meistens gute Stipendien vom Nationalfonds erhalten, die Künstler gingen weitgehend leer aus. Das heißt, sie hatten immer die Schwierigkeit, sich das überhaupt leisten zu können. Das in einem frappanten Unterschied zu allen anderen Römerinstitutionen der anderen Länder. Das heißt, man hat dieses wunderbare Haus, aber da leben arme Menschen drin und die haben immer, oder ich zumindest, gesprochen von den Armen und den Reichen am gleichen Tisch. Und die Armen waren tatsächlich immer die Künstler.
Dank des hartnäckigen Einsatzes von Christoph Vögele konnte wenigstens ein Hilfsfonds eingerichtet werden, der Künstler ohne Einkünfte unterstützt, damit sie während des Instituto-Jahres nicht dauernd in die Schweiz fahren müssen, um Geld zu verdienen. Zumindest strukturell scheinen mit der neuen Organisation die Gewichte zu Ungunsten der Kunst zugunsten der Wissenschaft verschoben. Sowohl als Stiftungsratspräsident wie als nunmehr alleiniger Direktor wirken nun Wissenschaftler. Das hat Ende Mai in der künstlerischen Kommission zum Eklat geführt. Der Nachfolger von Christoph Vögele, Mario Casanova, er leitet die Kunsthalle CACT in Bellinzona, der der Kommission immerhin schon 8 Jahre angehört hatte, Mario Casanova hat nach nur 3 Monaten Präsidentschaft sein Amt niedergelegt. Die Begründung?
Also was man sieht im Instituto in den letzten Jahren, gibt es immer weniger Platz für die Künste und für die Künstler.
Casanova befürchtet durch die neue Struktur eine Aufblähung des bürokratischen Apparats und eine einseitig auf die Wissenschaft fokussierte Ausrichtung. Überdies, so sein Vorwurf, wurde er in wichtigen Fragen, zum Beispiel in Bezug auf die Stellung der künstlerischen Kommission, nicht beigezogen.
Der Direktor und der Präsident haben eine neue Konfiguration für meine Kommission gemacht, ohne mich einfach zu informieren. Und das finde ich wirklich nicht korrekt.
Dem Istituto fehle, heißt es im Rücktrittsschreiben von Casanova, die Identität als Ort der künstlerischen Recherche, des künstlerischen Experimentierens und als Ort, an dem ein wesentlicher und unerlässlicher Dialog zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen Kunst und Wissenschaft stattfinden. Der gegenwärtige als Stipendiat von Landis und Kier in Berlin lebende Kurator geht aber noch weiter und spricht den beiden neuen leitenden Köpfen, Charles Kleber und Christoph Friedweg, fachliche Kompetenz in Kunstdingen geradewegs ab.
Was ich bemerkt habe, war, dass die Direktion und die Präsidenz gar keine Kompetenz und Fähigkeit im Bereich Kunst hatten. Und sie hatten wirklich irgendwie keine Lust, sozusagen, sich um die Kunst zu kümmern.
Direktor Riedweg reagiert zurückhaltend auf die Vorwürfe von Mario Casanova.
Also ich muss gestehen, dass ich irgendwie die Hintergründe auch nicht ganz durchschaue, was ihn zu einer solchen Einschätzung bewegt. Das ist für mich einigermaßen merkwürdig und auch die Art der apodiktischen Urteile, wie er sich da äußert. Ich meine, was ganz klar ist, wir sind hier jetzt in einer Phase des Übergangs. Es ist eben so, dass wir durch den Rücktritt von Domenico Lugini Mitte Oktober eine Lücke im künstlerischen Bereich jetzt haben. Also jetzt zu erwarten, dass die großen Entwürfe für den künstlerischen Sektor vorgelegt werden, ist einfach der falsche Moment. Da müssten wir jetzt vor allem alles da hinein investieren, dass wir die richtige Person für diesen Posten finden und dann mit dieser Person zusammen das neu lancieren und neu ausrichten. Insofern glaube ich, dass diese Vorwürfe irgendwo ins Leere treffen.
Meint Christoph Friedweg. Nun, 7 der 8 künstlerischen Membri dieses Jahrgangs haben sich in einem Brief an den Stiftungsrat und seine Kommissionen, an Pol Helvetia und das Bundesamt für Kultur, weitgehend mit dem zurückgetretenen Präsidenten Casanova solidarisiert. Seine Analyse und die daraus folgende Kritik am ISR und seiner Führung decken sich zum großen Teil mit unseren persönlichen Erfahrungen vor Ort, heißt es in dem Brief. Und weiter, das Istituto werde nach Beobachtung der Membri, Zitat, nicht mehr als Ort mit einer starken Ausstrahlung wahrgenommen. Die Übergangsperiode mit der Vakanz in der künstlerischen Leitung verstehen die Membri zwar, nicht aber, Zitat, warum unser Bedürfnis nach einer professionellen Begleitung für die während des Jahres organisierten Ausstellungen und Projekte nie entsprochen oder warum nicht darauf geachtet wurde, dass die neu für den künstlerischen Bereich eingestellten Personen über Erfahrung in der künstlerischen Praxis verfügen. Zitat Ende. Wir teilen Casanovas Befürchtung, so schreiben die Membri weiter, dass mit der neuen Organisationsform eher eine weitere Bürokratisierung mit einer starken Hierarchie und hohen Kosten folgen, als ein kreatives Umfeld für das professionelle Schaffen gefördert wird. Der Haussegen hängt also schief. Es gibt Spannungen. Ein Membro hat seine Aussagen mir gegenüber, wo die mangelnde Betreuung beklagt wurde, zurückgezogen. Einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt, ist der Komponist und Musiker Domenico Ferrari, der bereits das 2. Jahr in Rom verbringt und dort verschiedene Projekte in der elektronischen Musikszene realisiert hat.
Also es gibt Spannungen, die man zu spüren bekommt, auch als Membro. Also die Kulturaktivitäten wurden leider in letzter Zeit drastisch reduziert aus Spargründen. Und das hat natürlich auch zu Schwierigkeiten geführt.
Nicht alles sei transparent, meint Ferrari, und er zeichnet seine Schreckensvision der Entwicklung des Instituts.
Es ist schwer, den ganzen Durchblick zu haben. Man erfährt nicht alles als Membro. Dennoch habe ich das Gefühl, dass im Moment das Istituto Svizzero ein bisschen ein Kongresshotel wird mit Background-Lounge-Music.
Direktor Christoph Friedweg will von einer Gewichtsverlagerung zulasten der Künste nichts wissen und er legt sich auch quantitativ fest.
Es ist für mich selbstverständlich, dass was die Programmaktivität des Hauses betrifft, der künstlerische Bereich sogar einen Vorrang haben muss. Denn ich meine, Das wissenschaftliche Publikum, das haben wir, also haben wir eine enorme Breitenwirkung bei einzelnen Großevents, wenn wir Stars einladen und so weiter. Wissenschaft bewegt sich sonst sehr häufig auch im intimen Rahmen und das ist richtig so unter Fachleuten und so weiter. Generell ein Haus wie unseres, das muss, wenn ich jetzt das quantifizieren müsste, zu 2/3 mit der künstlerischen Aktivität strahlen und dazu auf sehr hohem Niveau, vielleicht mit 1/3 auch eben, und das bildet sich dann durchaus auch im finanziellen Bereich ab, um das auch gleich zu sagen, mit 1/3 etwa im wissenschaftlichen Bereich. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und ich werde, solange ich hier Direktor bin, alles unternehmen, dass die Gewichte etwa in dieser Art und Weise sich auch tatsächlich erhalten bleiben. Und ich glaube, das sieht Charles Kleber, soweit ich das beurteilen kann, genauso.
Nach Auskunft von Maria Casanova haben weder Riedweg noch Kleber persönlich auf seinen Rücktritt und die damit verbundenen Vorwürfe reagiert. Auf der Webseite des Hauses figuriert jetzt als neue Präsidentin die Genfer Kunstkritikerin Françoise Ninghetto, die der Kommission gleichfalls schon länger angehört. Die neue künstlerische Leitung wurde noch nicht benannt. Christoph Vögele, Vorgänger von Mario Casanova, bedauert den Rücktritt und die Machtkämpfe und er denkt laut über die wünschbare Profilierung des Hauses nach.
Wie kann sich so ein Haus profilieren? Ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten des Profilierens. Das eine ist das eher laute mit ganz vielen Veranstaltungen und das andere ist eben das sogenannte Nachhaltige, dass man sagen kann, schaut mal, diese und diese und diese Persönlichkeiten, die waren in unserem Haus, die haben hier arbeiten können. Und das scheint in ihren Biografien auf. Die haben einen Teil ihrer Reife erleben dürfen in Rom.
Das Jubiläum kommendes Wochenende, zu dem sämtliche Membri aus 60 Jahren eingeladen wurden, bietet gewiss Gelegenheit, über den schwierigen Spagat zwischen intensiver Betreuung der Membri und der Profilierung des Hauses als Veranstaltungsort nachzudenken und sich auszutauschen. Auch in der von Wissenschaftlern und Künstlern gemeinsam angelegten Werkstatt für Träume und Gedanken, morgen Freitag. Ich habe Christoph Riedweg gebeten, seine persönliche Vision zu skizzieren.
Meine persönlichen Träume sind, dass das Istituto Svizzero weiterhin diese Fabrik der Träume und auch der Gedanken, der intellektuellen und der künstlerischen Kreativität bleibt, dass das Istituto diese Funktion der Nachwuchsförderung weiterhin mit Erfolg so durchführen kann. Dass es also insofern auch für so etwas wie Elitebildung im künstlerischen Bereich, genauso wie im wissenschaftlichen Bereich, seine Funktion wahrnimmt.
Im Blick auf die hängigen Personalentscheide und die Angst vor wachsender Bürokratisierung und Hierarchisierung plädiert Christoph Riedweg abschließend für höchst behutsame Auswahl und dann lange Leine.
Ich bin da eigentlich dafür, dass immer die Erstauswahl extrem sorgfältig gemacht werden muss. Also man kann nicht genügend Zeit und Energie in diese Verfahren investieren. Und ich versuche das auch jetzt hier für den künstlerischen Leiter zu machen. Das muss uns gelingen. Und nachher muss man lange Leine lassen. Und nachher muss man auch Breitbandsubventionierung machen in dem Sinn. Denn ich meine, es ist wie überall, es ist in der Wissenschaft so, es ist in der Kunst so, der Erfolg ist nicht planbar. Sondern wir müssen breit streuen in der Annahme, dass nachher auch tatsächlich aus dieser Fülle die großen Lichter irgendwo aufgehen, die prächtigen Blumen zu blühen beginnen. Also ich wäre hier gegen ein Mainstreaming, das ja dann letzten Endes doch immer nur das, was schon besteht, auch fördert. Irgendwie bei Kunst wie bei Wissenschaft sollte man in der Tendenz eher zu viel tun. Wir sollten da nicht plötzlich knauserig werden. Der Staat sollte sich nicht zurückziehen und sagen, es ist eine Sache der Privaten. Denn da wird alles noch viel mainstreamiger, wenn das so ist. Da läuft alles der gleichen Herde hinterher und wohin das manchmal führen kann, haben wir zuletzt ja auch an den Finanzmärkten wieder gesehen.
Sogni, pensieri, Gedanken und Träume zur Zukunft der Kultur und des Istituto Svizzero di Roma, geäußert von dessen Direktor Christoph Riedweg. Das war Reflexe zum 60-Jahr-Jubiläum einer singulären helvetischen Kulturinstitution. Redaktion Hans-Ulrich Probst.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.
Thank you.